Solingen stellt sich die Frage, wer soll demnächst im Rathaus sitzen? Wie soll die Stadt in 10 Jahren aussehen? Wie können wir Wirtschaft und Gesundheit stärken, Sicherheitslücken schließen, Kinder und Jugendlichen mit guter Bildung gerecht werden, Bürokratie abbauen und Probleme lösen? Das alles und vieles mehr besprechen wir in der heutigen Folge. Und damit erstmal ein herzliches Willkommen zu Deutschland, deine Demokratie, wo wir uns aktuell auf die Kommunalwahl in Solingen konzentrieren. Mein Name ist Marc Hamacher und mein heutiger Gast ist Daniel Flemm von der CDU. Und er möchte Oberbürgermeister werden. Daniel ist 36 Jahre alt, verheiratet und 2005 Mitglied im Jugendstadtrat gewesen und seitdem in der Politik aktiv. Er ist aktuell Mitglied im Solinger Stadtrat und Fraktionsvorsitzender der CDU Solingen. Er hat BWL studiert und früher unter anderem bei der Deutschen Bank gearbeitet. Wer mehr über die Inhalte der CDU Solingen erfahren möchte, dem empfehle ich neben dem Anhören dieser Folge natürlich einen Blick ins Wahlprogramm der CDU, das ich als Vorbereitung für diese Folge natürlich in Gänze gelesen habe. Hier wird von Anfang an klar, wo die CDU Prioritäten setzt, nämlich bei Wirtschaft, Sicherheit und Bildung. Zuletzt noch ein kurzer Hinweis. Daniel und ich duzen uns, weil wir uns zumindest ein bisschen kennen und ich hätte es einfach seltsam gefunden, ihn zu siezen. Auch in anderen Gesprächen werden sich das Du und das Sie noch abwechseln. Seht das bitte nicht als Abkehr von meiner Unabhängigkeit, sondern einfach als menschlichen Faktor in dem ganzen Prozedere. Leider ist es so, dass sich bei der Aufnahme ein technischer Fehler eingeschlichen hat und etwa in der zweiten Hälfte die Audioqualität deutlich schlechter wird. Das ist zum ersten Mal so passiert und ich bitte das zu entschuldigen. Ihr könnt euch sicher sein, niemand hat sich darüber mehr aufgeregt als ich. Jetzt aber genug Gerede, los geht's und viel Spaß mit der Folge. Weißt du, Daniel, ich war letztens im Bürgerbüro, ich brauchte einen neuen Reisepass, dann musste ich erstmal Wochen warten, bis ich einen Termin bekomme, dann hat der Reisepass ewig gedauert und dann muss ich wieder einen Termin machen, damit ich den Reisepass dann abholen kann. Relativ zeitaufwendig das Ganze. Ich würde an sich gerne einfach online, in einer App, was auch immer, diesen Reisepass beantragen, zugeschickt bekommen, was auch immer. Was kannst du denn als Oberbürgermeister von Solingen beispielsweise machen, damit Digitalisierung in Solingen noch ein bisschen besser funktioniert?
Ganz interessante Frage, weil ich hatte dieses Thema privat auch, weil meine Mutter nämlich einen neuen Personalausweis brauchte und wollte den abholen und dann war es gerade, als das Bürgerbüro hier in Olix wegen Personalkapazitäten dicht gemacht hat, haben das dann gerade ohne Termin noch hinbekommen durch Betteln und Bitten in der Eingangspforte. Aber das ist ein gutes Beispiel dafür, wie es eigentlich nicht laufen soll. Wir haben bei der Digitalisierung den Punkt, wir dürfen da einen Fehler nicht machen, nämlich dass wir Prozesse, wie sie bisher waren, einfach digitalisieren und sagen, das ist jetzt unser digitales Angebot. Wir werden dahin kommen müssen, dass wir im Endeffekt zwei Tracks haben. Einen für diejenigen, die einfach eine Hürde sehen in den digitalen Anwendungen. Ja, und wie gesagt, meine Mutter gehört dazu. Also ich habe den Termin auch online vereinbart. Wo man sagen kann, die kann da hin, da ist ein Schalter. Ja, da hat man dann vielleicht ein bisschen längere Wartezeiten, okay, aber dafür ist es eben ohne Termin. Und gleichzeitig gibt es eben die Möglichkeit der Terminbuchung. So, bei den Terminbuchungen ist es so, es ist im Moment sehr kompliziert. Man muss ja auswählen, was man da machen möchte. Ne? Das ist ja von, ich sag jetzt mal, Kfz-Anmeldung bis Ummeldung, ist alles drin. Am Ende kommt man aber trotzdem immer zu einem Schalter, der alles macht. Also entweder mache ich auch da, ich mache es nach Dauer der oder normaler Dauer der Dienstleistungen, halte ich aber für kompliziert im klassischen Umgang. Oder ich sage einfach, okay, wir machen Terminvereinbarungen. Jeder Termin hat einen Slot von, ich sage jetzt mal 10 Minuten. Und wenn man mehrere Dinge ankreuzt, dann vielleicht 15 Minuten. Und da müssen auch immer freie Termine, also kurzfristig freie Termine verfügbar sein. Und das, glaube ich, das kriegt man personell organisiert. Also wie gesagt, ein Track ganz ohne Digitalisierung, einer für eher kurzfristigere Sachen, der dann aber vielleicht auch schneller voll ist in der Terminfindung, okay. Und dann für die, ich sage jetzt mal Vorbuchung, weil mein Ausweis in 4 Wochen abläuft und dann gehe ich da ganz normal hin. Das wäre so eigentlich der Punkt. Aber dafür müssen wir zum einen die Programme entsprechend programmieren und anpassen. Wir müssen die Ablaufstrukturen anpassen und wir müssen das Personal organisieren. Und das ist im Moment ehrlicherweise die größte Herausforderung.
Ja, also es ist ja auch so, dass viele Leute, gerade halt die bei der Stadt angestellt sind, in den nächsten Jahren in Rente gehen. Und grundsätzlich würde es ja passen, wenn du sagst, okay, wir machen Digitalisierung, dann können wir vielleicht auch
viel Personal brauchen wir vielleicht auch nicht, aber man muss das ja erstmal alles etablieren und man muss, wie gesagt, auch eben Leute, die halt für die Digitalisierung vielleicht eher noch ein Fremdwort ist oder die sich da halt auch nicht drauf einstellen möchten, was ja auch in Ordnung ist, die muss man auch eben trotzdem weiterhin mit Personal abholen. Klingt jetzt erstmal alles nicht so leicht. Und auf der anderen Seite muss man das Rad ja vielleicht auch nicht ganz neu erfinden. Ich meine, es gibt ja sicherlich andere Kommunen, wo das gut funktioniert und wo man sich vielleicht was abschauen könnte.
Ja, ehrlicherweise ist der öffentliche Dienst da in Summe sehr rückständig, muss man sagen. Ne? Und wenn ich, es läuft in Solingen so mittelgut, wenn ich dann in Städte wie Wuppertal gucke, da läuft es noch viel katastrophaler. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt mir das Beispiel nehmen. Und selbst Kommunen, wo man sagt, die funktionieren eigentlich sehr gut, wie Düsseldorf, haben in dem Bereich immer noch Rückstand. Ich würde gerne nochmal auf das Personalthema zurückkommen, weil das ist der wesentlichste Punkt, den wir in den nächsten Jahren haben und den die Bürger spüren werden. Und wo ich immer noch ein bisschen erschrocken darüber bin, dass das auch in der politischen Debatte, auch in der Debatte mit meinen Mitbewerbern, eigentlich nie Thema ist. Wir verlieren in den nächsten 5 bis 6 Jahren 1.000 Menschen aus der Kernverwaltung, das sind knapp 40% der Beschäftigten, in den Ruhestand. Also Pension oder Ruhestand. Das bedeutet, dass wir dieses Personal eh nicht kriegen werden am Markt aufgrund der demografischen Entwicklung. Das wiederum bedeutet, dass wir in 5 bis 6 Jahren, und das ist ja nur der Peak, das geht ja weiter dann, ne? Ja. Das Problem haben werden, dass dieses System implodiert. Wir werden die Leistungen gegenüber dem Bürger nicht mehr aufrechterhalten können. Und da ist das Bürgerbüro noch das kleinste Übel. Da reden wir von der Feuerwehr, gut, die ist noch eher jünger. Da reden wir von Bauamt, Kernverwaltung, also von allen Verwaltungsleistungen, die wir so haben. Und darauf sind wir schlichtweg nicht vorbereitet.
Daher würde jetzt Jan Höttges zum Beispiel, da haben wir auch mit ihm auch drüber gesprochen, der würde jetzt sagen, ist jetzt ja an sich auch eine Chance, weil dann können wir jetzt ja alles effizient machen, alles digitalisieren und dann statt neues Personal einzustellen, wird dieses Personal überhaupt nicht mehr benötigt, weil wir so effizient und so digitalisiert sind.
Ja, da hat er in gewisser Weise einen Punkt, den ich genauso sehe, nämlich, dass wir jetzt, was die Kernverwaltung angeht, tatsächlich ganz andere Prozesse, digitale Prozesse machen und auch ich habe den Anspruch, dass deutlich Stellen wegfallen. Geplant sind im Moment 186 von der Stadt. Ich sehe uns da eher bei 300-400. Aber Verwaltungskenntnis bedeutet eben auch, dass man sich mit den Stellenprofilen beschäftigt. Und das bedeutet, man müsste mal hinsehen und schauen, dass ein Großteil der Kernverwaltungsstellen mittlerweile im Bereich Jugend sind. Das heißt Jugendhilfe, Kita. Dass wir Dinge haben wie den kommunalen Ordnungsdienst, dass wir Dinge haben wie die Feuerwehr. Die kann ich nicht digitalisieren. Wenn es brennt, brauche ich ein Feuerwehrauto. Und wenn eine Familie Probleme mit Kindern hat, dann brauche ich da Jugend- und Sozialarbeiter. Und auch die fallen weg. Also einfach nur zu sagen, das ist jetzt alles ganz einfach. Insbesondere in einer Verwaltung, die ja andere rechtliche Grundlagen hat, die einen Mix aus Beamten und Beschäftigten hat, das wird nicht funktionieren. Und insofern werden wir uns sehr genau anschauen müssen, was können wir digitalisieren, was müssen wir digitalisieren. Aber man muss sich da schon en detail mit beschäftigen. Und dann wird man feststellen, naja, im Jobcenter haben wir nicht mal die digitale Akte. Wir haben Stadtdienste, wo wir mit Computerprogrammen arbeiten, die andere Städte schon vor 5 Jahren, 6, 7, 8 Jahren abgeschafft haben. Das heißt, wir werden damit anfangen müssen, die Prozesse sehr schnell aufzugleisen. Und dann einfach nur zu sagen, naja, die Stellen fallen weg, das sehe ich nicht. Richtig ist aber, dass es eine Chance ist, effizienter zu werden. Das müssen wir auch nutzen. Aber wie gesagt, dazu gehört noch ein bisschen mehr. Das gilt auch für die Verwaltungsstruktur und für die Gebäudestruktur, die wir haben bei der Stadt.
Auch zum Thema Haushalt hat zum Beispiel auch Herr Höttges gesagt, dass es ja auch hier eine der Möglichkeiten ist, eben Geld einzusparen, weil Personalkosten machen ja auch ein großen Teil des Haushalts irgendwie aus. Geld ist in Solingen immer ein Problem. Und viele Leute fragen sich eben, wie soll das in Zukunft gemacht werden mit den hohen Schulden, mit den hohen Ausgaben, die geplant sind. Bis 2039 will man zwar wieder einen ausgeglichenen Haushalt haben, Stand jetzt. Aber insgesamt ist es schwierig. Und für alles, was man machen möchte, braucht man eben Geld, jetzt vielleicht neben Personal, wie wollt ihr noch Geld einsparen, beziehungsweise worauf wollt ihr es priorisieren?
Da müssen wir jetzt mal den Haushalt ein bisschen auseinandernehmen. Mhm. Ich fange mal mit der Neuverschuldung an. Die ist ja angesetzt derzeit in den nächsten Jahren mit 100 Millionen Euro pro Jahr.
Korrekt. So.
Im TVÖD rechnen wir mit einem Ecksatz von ungefähr 60.000 Arbeitgeber brutto pro Stelle im Schnitt. So, wenn ich jetzt ungefähr, ich sage mal, 400-500 Stellen einspare, das kann man ja ausrechnen, bin ich bei ungefähr 35 Millionen Euro. Wenn ich dann die Personalkostensteigerungen in anderen Bereichen dagegen rechne, komme ich wahrscheinlich irgendwo bei, ich weiß es nicht, 25 bis 30 Millionen Euro raus. Fehlen mir immer noch 70. Ja, die müssen wir mitnehmen, aber es fehlen immer noch 70 Millionen Euro konsumtiv. Und konsumtiv bedeutet jährliche Ausgaben. Das ist zum Stück das Thema der Sozialleistungen, die uns anteilig immer mehr beschäftigen. Das gilt auch für die Wohnkosten. Ja, davon ist eine nicht unerhebliche Teil Refinanzierung durch den Bund, aber eben auch nicht alles. Und mit jeder Person, die arbeitslos gemeldet ist, zahlen auch wir drauf. So, und wir haben jetzt eine Arbeitslosenquote von 8,5% in Solingen ungefähr. Das ist Überschnitt im Land NRW. Und wir sehen ja die Anzahl der Insolvenzen steigen. Das heißt, letztendlich muss ich Personal einsparen, ja, aber ich werde die Wirtschaft ans Laufen kriegen müssen, um einfach die Transferleistungen niedriger zu setzen. Mhm. Und wir haben so Sachen wie die Hilfen zur Erziehung, HZE. Wir geben bei den Hilfen zur Erziehung, das ist der Bereich, wo wir Kinder, Jugendliche, auch unbegleitete, minderjährige Geflüchtete in eine Heimstruktur stecken. Also nicht rein Pflegefamilie, sondern wirklich Vollbetreuung. Mhm. Dafür zahlen wir mittlerweile 72 Millionen Euro im Jahr. Mhm. Und das zahlt die Kommune. So. Das heißt, ich muss ja im Endeffekt hergehen und sagen, es fängt schon damit an, dass ich in der Sozialprävention ganz anders ansetze. Dass ich mir überlegen muss, in welchem System von Pflegefamilien, die deutlich günstiger sind und was ich auch für ein Kind ehrlicherweise deutlich besser finde, dass es an eine familiäre Struktur kommt, dass wir da ansetzen. So, und dann ist es eine Mischung aus ganz, ganz vielen Dingen. So, dann ist es Personal, ja, dann ist es präventive Arbeit von Kosten, wo wir wissen, sie werden uns einholen. Das sind Transferleistungen, das sind Hilfen zur Erziehung, nur mal als zwei Beispiele. Wir werden das Thema Effizienz, aber damit meine ich nicht das Personal, sondern damit meine ich vor allen Dingen auch Gebäudeinfrastruktur und Abschreibungen anders steuern müssen. Ne? Ich nehme mal ein Beispiel. Wenn ich ein altes Gebäude saniere, nehmen wir mal die Klingenhalle, und wir stecken da jetzt 10 Millionen rein mit einer Restnutzungsdauer von 15 Jahren, muss ich diese 10 Millionen auf 15 Jahre abschreiben. Wenn ich 30 Millionen da reinstecke und habe auf einmal eine Restnutzungsdauer von 40, 45 Jahren, habe ich eine geringere Abschreibung.
Mhm, verstehe ich.
Ja, also per annum. Und komme da schon in der Haushaltssteuerung weiter, habe gleichzeitig aber einen Mehrwert auch für die Stadtgesellschaft geschaffen. So, dazu kommt, dass wir Dinge weniger im Silo denken müssen. Das heißt, ich habe ja mal den Vorschlag gemacht, Thema Stadttheater überprüfen, tendenziell abreißen, Neubau Omega und stattdessen statt zwei Feuerwehrwachen im Bestand zu sanieren, eine Zentrale neu zu bauen.
Ja.
Alleine damit wären wir, Stand jetzt, ungefähr 40 Millionen Euro günstiger, als beim aktuellen System zu bleiben, in das alte Theater Geld reinzustecken, in den Brandschutz, plus zwei Feuerwehrwachen bis 2040 im Bestand zu sanieren. Dann habe ich immer noch alte Gebäude.
Da müssen wir mal eben ein bisschen drauf eingehen, weil das ist was die anderen drei Kandidaten, also Martin Bender, Jan Höttges und Josef Neumann, alle kritisiert haben, deine Idee mit dem Theater- und Konzerthaus, das abzureißen, am Omega-Gelände dann neues Kulturzentrum quasi zu bauen. Weil sie erstens, also Gegenargumente sind ja quasi, erstens ist es irgendwie hässlich, da eine Feuerwache zu haben, irgendwie für die Anwohner doof. Ist das nicht dann viel teurer, ein neues Kulturzentrum quasi zu bauen? Also es sind eine Reihe an Kritikpunkten, auf die deine Idee jetzt quasi gestoßen also ist, nur dass du das so ein bisschen erklären kannst.
Nein, alles gut. Wir haben in der Bevölkerung eine sehr positive Rückmeldung bekommen dazu und auch in der Presse. Es zeigt leider, dass meine Mitbewerber wenig Kenntnis haben. Das muss ich so deutlich sagen. Ich fange mal mit den Zahlen an. Wir haben die Situation, dass wir derzeit knapp 35 Millionen Euro reinweg für den Brandschutz in das aktuelle Theater- und Konzerthaus stecken müssen. Das heißt, eine neue Brandmeldeanlage plus neue Technik. Ich verwette sehr viel darauf, dass wir in 5 Jahren das nächste Problem haben, wo es dann wieder heißt, da 10 Millionen, da 20 Millionen. Das Haus ist wieder gebaut in den 60er Jahren. Es ist meiner Einschätzung auch nicht besonders schön, aber das lasse ich jetzt mal, das sollte jetzt nicht relevant sein. Aber rein weg von den Zahlen her würde es sich auf die nächsten 20, 30 Jahre nicht rentieren. Punkt 1. Punkt 2, ich habe immer noch ein altes Gebäude. Punkt 3 ist die Feuerwehr. Der Ort am Schlagbaum ist einer der ganz wenigen Punkte in Solingen, wo wir zentral eine Feuerwehr errichten könnten, die innerhalb von 8 Minuten Rettungsdienstbedarfsplan einhält. Das heißt, dass das Feuerwehr-Notarzt-Einsatzfahrzeuge innerhalb von 8 Minuten um den Standort herum überall sein können in Solingen, mit Ausnahme von Odix auf der Höhe, die ja eine eigene Feuerwehrwache haben, und von Burg, die aber ein First-Responder-System mit der Freiwilligen Feuerwehr in Burg haben. Die Kosten, die jetzt durch das Gebäudemanagement geschätzt worden sind, bei nicht geschätzt, sondern hochgerechnet, bei der Sanierung der Feuerwehrwachen Katternberg und Wald sind bei 300 Millionen Euro bis 2040. Die Zeit haben wir nicht mehr. Und ich empfehle meinen Mitbewerbern, sich mal mit der Feuerwehr sehr dezidiert über deren Personalsituation zu unterhalten oder sich auch mal die Wachen anzuschauen. Und es ist unwürdig, dass die Menschen, die uns retten, da hausen. Und das ist der Begriff, hausen müssen. Und wäre es nicht die Feuerwehr, wäre die Feuerwehrwache Wald brandschutztechnisch jetzt schon geschlossen. Das darf man nicht vergessen. Wir müssen da Tempo reinbringen. Und bei aller Liebe zum Thema Eingangstor zur Innenstadt. Es ist immer noch die Adenauerstraße und da habe ich eine sehr klare Meinung zu. Es ist bedauerlich, dass meine Mitbewerber sich so wenig mit der strukturellen Erneuerung der Innenstadt beschäftigen, weil hier können wir querfinanzieren. Und jetzt sind wir beim Thema Omega-Gelände. Wir kriegen das Ding seit 15 Jahren nicht los. Das ist ja eigentlich Gewerbebrache, Gewerbefläche oder wie die SPD mal formuliert hat, ein Filetstück für das Solinger Gewerbe. Konrad Wessels hat knapp 1.000 Unternehmen angeschrieben, als sie es damals übernommen haben, das Omega-Geländer. Kein Interesse. Es ist einfach ein schwieriger Standort für Gewerbe. Und mit der Konsequenz, dass wir es gerade rückabgewickelt haben, das Gelände ist jetzt von Konrad Wessels wieder zurück zur Wirtschaftsförderung gegangen. Dazu kommt, dass wir da unten den Südpark haben und eine Bahnanbindung. Und dann kommt noch das Problem hinzu, dass wir ein marodes Kunstmuseum haben, wo im Moment 2 Institutionen drin sind, die da auch nicht unter einem Dach langfristig bleiben können. Und auch noch zu allem Überfluss die Musikschule, die ja auch am Südpark angrenzt, in den EFA-Zahlen, auch ich glaube in 2 Jahren raus muss oder in 3 und ebenfalls einen neuen Standort sucht. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, aus dem Stückwerk, das wir haben, überall verteilt auf die Stadtfläche zu sagen, ich zentriere. Ich zentriere Kunst und Kultur im Südpark. Ich zentriere das Thema Rettungsdienst und Ordnung oben in der Nordstadt, selbstverständlich mit einer angemessenen Architektur. Das muss natürlich schön sein. Aber wenn es von außen schön ist, ist es völlig egal, ob da ein Feuerwehrauto drin steht oder, ja, jetzt hätte ich gesagt, die Autoshow, aber die ist nach der letzten Renovierung ja auch nicht mehr machbar. Insofern empfehle ich, da sich mal mit den Fakten zu befassen, sich mit den Menschen zu unterhalten, sich mit der Feuerwehr zu unterhalten und im Übrigen auch mit dem Bereich Kultur. Ich habe das gemacht. Und wenn man den Menschen die Sorge nimmt, euer Arbeitsplatz ist dadurch nicht gefährdet und wir haben hier die Chance, was Neues zu bauen, was für die Zukunft ist, was für die nächste, übernächste Generation ist, dann kriegt man da auf einmal eine ganz andere Rückmeldung. Und dann haben wir durch staatliche Investitionen, die wir also städtische Investitionen, die wir machen müssen. Wir müssen ins Theater investieren, wir müssen in die Feuerwehr investieren. Marode Gebäude weg und eine neue Nord- und eine neue Südachse in der Innenstadt. Wir verbinden das mit der Nachnutzung für die Sparkasse, also den Altbau, wo Wohnbebauung reinkommt. Und wir haben für einen Investor der EFA-Zahlen dann auch eine ansprechende Wohnbebauung und ein entsprechendes Umfeld. Offen ist in der Tat noch der Bereich Clemens-Galerie und Alt-Karstadt P&C. Hat ja ein Mitbewerber gemacht, wir machen ein Gesundheitshaus daraus. Das Klinikum hat sich bedankt, die waren mäßig begeistert über diesen Vorschlag. Und ich bin auch der Meinung, wenn eine Innenstadt nur noch dadurch lebt, dass man da zum Arzt geht, dann haben wir schon mal grundlegend was falsch gemacht.
Gut, aber eine Kombination aus, weiß ich nicht, Restaurants, Wohnen und eine Art medizinischem Versorgungszentrum würde jetzt zumindest schon Leute dahin ziehen.
Völlig in Ordnung, aber dann muss ich das auch angehen und dann muss ich mit dem Investor reden und dann muss ich vor allen Dingen aufs Umfeld achten. Und die Situation, die wir jetzt haben, kein Mensch zieht direkt an den Fronhof. Wir haben da, beziehungsweise in die Innenstadt, wir haben Kriminalität, wir haben organisierte Kriminalität, wir haben eine hohe Sozialleistungsquote, die liegt in der Innenstadt bei knapp 33% an Transferleistungen. Das ist schon eine Begründung dafür, warum wir dort kaum Kaufkraft haben. Es ist dreckig, um das mal in aller Deutlichkeit zu sagen. Und auch so, wie ich es empfinde, wenn ich im Clemens-Galerien im Parkhaus bin, je nach Eingang, es stinkt nach Urin. Ja, es ist beschmiert, es ist verklärft, es ist siffig. Da möchte auch keiner hin. Hm. Und dann heißt es wieder, ja, der redet die Innenstadt schlecht. Nein, ich beschreibe die Realität. Und das, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, nämlich alle, dass die Stadt Solingen quasi verwaltungsmäßig sagt, ja, wir müssen den Fronhof machen. Wo ich mir sage, sorry, das ist der einzige Platz, der wirklich ganz in Ordnung ist. Ja, oder wir geben 5.000 bis 10.000 Euro für einen Blumenkübel aus, der 2 Wochen später wieder in die Grütze geht. Das ist eine Politik, die ich nicht mehr mittragen werde. Und insofern bleibe ich auch bei dem Vorschlag.
Dann lass uns doch auch mal eben ein bisschen über Sicherheit sprechen, denn das scheint ja so neben Bildung und Wirtschaft so euer Kernthema zu sein, also diese drei Kernthemen. Du hast ja gerade schon angesprochen, Kriminalität scheint deiner Meinung nach ein Problem eben auch gerade in der Innenstadt zu sein. Was habt ihr denn da für Maßnahmen, die ihr euch vorstellt?
Naja, jetzt wird vielleicht eine Sache vorab, weil dann wird das, wenn andere direkt wieder sagen, nein, das stimmt nicht, die Kriminalität ist rückläufig. Ja, das stimmt sogar, wenn ich mir die Gesamtstatistik angucke. Aber was mich interessiert, sind die Gewaltdelikte. Und die sind in Solingen deutlich ansteigend.
Genau, dann können wir einmal ganz kurz eben zu den Zahlen für 2024 hatten wir eben 11.533 Straftaten. Das sind eben diese 2,6% weniger, ne, wie du gerade meintest. Aber die Gewaltkriminalität ist um 11,3% gestiegen.
Genau. Und das ist das, was mich interessiert. Mich interessiert doch nicht das falsch geparkte Auto. Entschuldigung, wenn ich das mal so deutlich sage. Mich interessiert es, wenn Leib und Leben in Gefahr sind. Und das ist etwas, was ich nicht akzeptieren kann und will. Wir haben das Problem, auch hier möchte ich auf die Rechtslage hinweisen. Einer meiner Mitbewerber sagt, er macht jetzt überall Videoüberwachung. Das darf er nicht, das weiß er auch. Das weiß Josef Neumann auch, dass er das nicht darf. Aus dem ganz einfachen Grund, es ist eine Landesgesetzgebung.
Und wobei er sich eher, wie im Podcast zumindest, eher ja, so vorsichtig gegenüber Videoüberwachung im Sinne von, wäre grundsätzlich nicht dagegen, aber jetzt nicht als starker Befürworter.
In der Zeitung sagt das wieder anders, das ist immer da so ein bisschen, wo er ist. Ich habe da eine klare Haltung, ich würde gerne Videoüberwachung machen, darf es aber nicht. So. Was ich aber möchte, ist, dass wir eine Videoüberwachung in den Abend- und Nachtstunden an städtischen Einrichtungen einführen. Das heißt Sportplätze, das heißt Schulen. Ich bin nicht bereit, weiter den Vandalismus so tragen zu lassen und so viel Raum zu geben. Ich war heute Morgen vor dem Termin hier, Vormittag, erst noch bei der Jahnkampfbahn, bei der Stadion, wo mir sehr eindrücklich von den Vandalismusschäden, die immer wieder bestehen, berichtet wurde. Und dass man da auch die Planung hat, eine Videoüberwachung zu machen, aber das Rechtsamt der Stadt Solingen, beziehungsweise die Stadt Solingen, sich da sehr querstellt. Das kann ich nicht nachvollziehen, weil die Rechtslage ist da. Und ich bin schon der Meinung, dass ein Staat durchgreifen muss. Das heißt, ist jemand ausreisepflichtig, gehen wir jetzt mal ins Ausländerrecht,
dann hat die Stadt alles dafür zu tun, ihn der Bundespolizei oder sie zu überführen. Geht es um Vandalismus, müssen wir alles dafür tun, dass diese Taten verfolgt und bestraft werden. Und wenn ich mal nach Odix gehe, durch die neue Fußgängerzone, wenn ich sehe, wie viele Kaugummis da schon auf dem neuen Pflaster sind, muss ich ganz ehrlich sagen, jeden, den ich sehe, den würde ich am liebsten 100 Euro abnehmen. Das macht er einmal und kein zweites Mal. Wir müssen mal wieder ein bisschen durchgreifen und klar machen, es gibt Regeln. in dieser Gesellschaft. Und diese Regeln sind einzuhalten.
Und wie wollt ihr das machen? Sollen jetzt hier quasi die ganze Zeit Polizisten überall durch die Gegend laufen? Videoüberwachung, hast du ja gerade schon gesagt, ist nur sehr begrenzt einsetzbar.
Naja, also wir haben Polizei, wir haben keinen direkten Einfluss drauf. Was wir aber haben, ist den Kommunalordnungsdienst und die sind auch Vollzugsbeamte, Vollzugsbedienstete. Wir haben in Nordrhein-Westfalen das sogenannte Polizei- und Ordnungsrecht. Das heißt, die dürfen beide. Und es ist kein Geheimnis, dass ich die aufstocken und auch besser ausstatten möchte. Und auch sehr klar machen möchte, ja, es fängt mit der weggeworfenen Zigarettenkippe. Wir greifen durch. So, und dazu kommt natürlich, dass auch das gehört zum Bereich Sicherheit im weitesten Sinne. Wir haben uns sehr dafür eingesetzt, dass es ein Pilotprojekt gibt, beispielsweise gegen Sozialleistungsmissbrauch. Das haben wir zusammen gemacht an Stadt Solingen mit dem LKA und der Bundesagentur für Arbeit. Und letztendlich haben wir aufgedeckt, 200.000 Euro jedes Jahr, oder beziehungsweise jetzt gerechnet von den Leistungsempfängern, bekommen unrechtmäßig Kindergeld. 200.000 Euro. Das ist eine Menge Geld. Davon kann ich 10 Jahre die Schwimmkurse jedes Jahr unterstützen. So. Und solche Projekte würde ich auch gerne weiter fortsetzen. Und auch das gehört zur Sicherheit, da bin ich wieder beim Thema Feuer- und Rettungswache. Die gehören auch zu unserer Sicherheitsinfrastruktur, genau wie der Katastrophenschutz.
Wäre es möglich, dass du die Zahl mit den 200.000, dass du mir das irgendwie noch zuschicken kannst, dass ich das nachvollziehen kann? Wunderbar. Jetzt haben wir eben, wir haben über den Vorhof gesprochen, wir haben über das Theater gesprochen, wir haben über die Innenstadt gesprochen, wir haben viel über Infrastruktur gesprochen. Das ist auch was ja, viele Leute beschäftigt, dass halt eben die Infrastruktur ja so mäßig gut ist. Das ist das eine. Und das andere ist eben die Verkehrsführung, Verkehrspolitik, Probleme mit Verkehr. Das ist was sehr viele Leute beschäftigt. So Ding ist ja irgendwie eine Pendlerstadt. Ja, viele Leute fahren nach Düsseldorf, ich kenne es selber auch. Ist nicht gerade leicht, man steht viel im Stau. Das ist natürlich was Leute in ihrem Alltag eben beschäftigt und einfach nervt. Und das wäre was, wo viele sich eine Besserung erhoffen würden. Was habt ihr da für Pläne?
Naja, zum einen geht es ja mal darum, dass wir mit der Ideologie aufhören, die wir die letzten Jahre hier aufgebaut haben. Das heißt, am besten gar nichts mehr in Straßen investieren, kein einziges Straßenprojekt. Wir haben das Problem, dass uns die Ampeln, ich sage mal so, wie es ist, unter dem Arsch wegfallen. Ja, wir geben ja mittlerweile zig Hunderttausende Euro für Leihampeln aus von der Firma Baas. Kann man sich mal angucken, das ist zusammengefriemelter Kram. Also ich glaube, den kriegt der eine oder andere Techniker zu Hause auch noch hingebastelt. Da sind noch keine 100.000 Euro pro Ampelanlage ausgeben im Jahr. Dazu kommt, dass wir Verkehrsprojekte immer wieder nach hinten geschoben haben und nur noch mit Planungskosten verbunden haben. Das neue Verkehrskonzept für die Innenstadt, wir haben 3,5 Jahre drauf gewartet, bis die Stadt uns gesagt hat, ach übrigens, wir haben es noch gar nicht vergeben und jetzt ist es zu teuer und wir machen das selbst mal irgendwie mit ein bisschen Befragung. Und da fängt es ja schon an. Als erstes gilt, der zukünftige Oberbürgermeister muss klar machen, es gibt in dieser Stadt nun mal eine Vorliebe für den Individualverkehr, also fürs Auto. So, und ja, es wäre schön, wenn wir mehr Leute auf den ÖPNV kriegen und wir werden es auch weiter fördern, das ist ohne Frage. Wir werden auch die Radinfrastruktur, wenn wir neu bauen oder Straßen sanieren, ausbauen. Aber ich werde mich nicht nur darauf beschränken, sondern man muss die Lebenswirklichkeit mehr in den Blick nehmen. Und das fängt damit an, wir haben in der Innenstadt kaum Ladesäulen. Also wenn wir E-Mobilität fördern wollen, dann müssen wir die auch ausbauen. So, Punkt 1. Punkt 2, wir werden darüber nachdenken müssen, gerade wenn es ums Anwohnerparken geht, Anwohnerparken anders zu steuern, das geht über Preis, das geht aber auch über Gebiete, die wir ausweisen. Ja? Man kann beispielsweise mal mit den Einzelhandelsunternehmen sprechen, Aldi, Lidl, wie sie alle heißen, die haben riesige Parkflächen, die stehen leer abends und nachts. Ja, mein Gott, das ist doch verschenkter Raum. Ja, die meisten stellen ihr Auto nur über Nacht ab und fahren dann morgen zur Arbeit. So, das ist mal eins. Dann möchte ich, dass wir die Nordwestachse entsprechend herrichten. Das heißt, da bin ich wieder beim Thema Omega und Innenstadt, den Doppelkreisverkehr am Dickenbusch, um quasi eine andere Verkehrsführung auch zu Viehbach zu ermöglichen und in die Innenstadt, weil führen da alle Wege raus. So, und das zweite ist der Kreisel, Großkreisel Bonner Straße am Ende der Viehbach. Damit ich einfach eine ganz andere Verbindung habe zur A3 und zur A46 in die andere Richtung, aber auch diese Rückstaus von der Bonner Straße, beziehungsweise also durch das Olix kommen oder Richtung Viehaufbringer zu reduzieren, weil da steht man echt. So, ich weiß, dass so die Grünen haben ein massives Problem mit, dass wir das machen wollen. Ich stehe dazu. Das gleiche gilt auch für den Aufbringer oder einen neuen Aufbringer vom Gewerbegebiet Scholben auf die Viehbachtalstraße. Seit Jahren in Planung und dann wieder geschoben und wieder nicht gemacht. Und ich verstehe nicht, warum. Wir schaffen dadurch die Möglichkeit, dass Schwerlastverkehr, der von großen Firmen, die da sitzen, das sind Unternehmen wie Bia, das ist Unternehmen wie Walbusch, Scalabrin, direkt auf die Viehbach lenken können, anstatt durch die Innenstadt. Das muss man doch fördern, das muss man doch unterstützen. Ja? Also wir sehen da im Verkehr schon gewisse Maßnahmen und wo ich unbedingt hin möchte, das sage ich, habe ich bei der letzten Corona aber schon gefordert und gesagt, ich möchte in die digitale Ampelsteuerung. Also gerade wenn ich an Orte wie Auf der Höhe denke, sowohl in Richtung Auf der Höhe Straße fährt Busbahnhof als auch unten Landwehr, das Ganze auf den Echtzeitverkehr auszurichten. Die Möglichkeiten gibt es. Andere Städte, zum Beispiel Amsterdam, wenden das auch an. Lass es uns doch bitte machen, wenn unsere Ampelanlagen eh Grütze sind. Wenn wir doch eh investieren müssen, dann lass uns doch bitte genau in diese Achsenbetrachtung gehen und den Verkehr ans Fließen bringen.
Lass mich da noch einmal auf diesen Punkt auch mit der Ladeinfrastruktur eingehen. Das finde ich ganz interessant. Das Ding ist ja jetzt, wenn man jetzt eben kein Eigenheim hat und sich eine Wallbox da quasi hinbaut, ist die Entscheidung, sich ein Elektroauto zu kaufen, ja, schwierig in dem Sinne, weil, okay, wo soll ich es laden? Ne? Jetzt gibt es hier ein paar Standpunkte, in Olix zum Beispiel auch relativ viele. Trotzdem, die sind teilweise A, vielleicht schlecht erreichbar, B, jetzt auch nicht unbedingt gerade günstig. Also man braucht ein Konzept, dass halt Leute, auch in ganz normalen Leute, die in Mehrfamilienhäusern wohnen und eben nicht direkt, vielleicht auch nicht direkt vor der Haustür immer parken können, dass die einfach unkompliziert laden können. Ist bisher nicht so, sich in anderen Kommunen jetzt auch wenig. Habt ihr da irgendwelche guten Ideen?
Ja, ich fange mal an. Ich weiß, wovon du sprichst, weil ich fahre selbst E-Auto, also Plug-in-Hybrid, aber der hat eine große Reichweite. Und wir haben keine Möglichkeit der Wallbox zu Hause, weil es einfach die klassische Olixer Struktur, Olixer Altbau, man hat 1907 noch nicht so viele, noch so viel an Wallboxen gedacht und an Garagen. Also stehe ich an der öffentlichen Straße. Und ja, es gibt Ladeinfrastruktur, weil jetzt nehme ich mal ein Beispiel. Der Schützenplatz hier in Olix, kennen die meisten hier. Da steht nicht eine Ladesäule. Nicht eine. Und gleichzeitig, das ist wieder so ein Beispiel für, naja, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, aber wenn ich sage, wir haben hier im Rewe unten mit dem Sparkassenneubau ja überall Wallboxen, die sind immer leer. Warum? Da ist kein Internetempfang. Ich habe eine Viertelstunde versucht, mit meinem blöden Handy die blöde Stadtwerke-App ans Laufen zu bringen und habe dann entgeistert aufgegeben.
Das Problem ist mir bekannt. Im Rewe, das Ding ist, erstmal kann ich nur 2 Stunden kostenlos da stehen. Und dann kriege ich das kein Internet, wobei man kann über die Sparkasse kann man da Internet bekommen. Das ist an sich, also zumindest ist es immer
inzwischen kein versucht, aber der Empfang, wenn man hinten in der Ecke ist, das ist da, wo der Schimmel so sprießt im Neubau, da ist es schwierig. Auf die Frage zurückzukommen. Wir haben so ein komisches System, ich habe es ehrlicherweise immer noch nicht genau durchdrungen, dass wir in verschiedenen Stadtteilen, oder anders, dass die Stadtwerke nicht flächendeckend hier agieren sollen, sondern ein Misch aus verschiedenen Anbietern. So, da habe ich zum Beispiel eine ganz andere Haltung zu. Wir haben die Solinger Stadtwerke, die haben die Kapazität dafür und die sollen Ladesäulen bauen. Machen sie auch, aber wenn ich sehe, dass der Genehmigungsprozess für Ladesäulen Monate im Bauamt liegt, und ich sage, wir haben hier eine städtische Tochtergesellschaft, die E-Ladesäulen plant. Und das eigene Rathaus, das zig hunderttausende Euros für den Stab Nachhaltigkeit ausgibt, kriegt es nicht hin, die Sachen zu genehmigen, dann laufen wir in die falsche Richtung. Ich würde gerne, dass wir uns gewisse Plätze anschauen. Schützenplatz habe ich eben schon genannt, aber da gibt es noch andere, wie den Meiersberg. Da stehen, glaube ich, sogar zwei Säulen, ich weiß es gar nicht genau. Dass wir sagen, ja, wir haben in den Zentren ganz bewusst Stellplätze genau dafür. So, und das bauen wir auch aus. Und ich glaube schon, dass es da Möglichkeiten gibt, zumal sich die E-Mobilität auch weiterentwickelt, das muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Ich halte es für falsch, dass man jetzt alles damit zupflastert, denn am Ende werden wir andere Reichweiten haben, wir werden vielleicht die Möglichkeit haben, dass die Autos die Batterien wechseln, dass man quasi wie an die Tankstelle fährt und eine neue Batterie kriegt, anstatt zu laden. Für die nächsten 10, 15 Jahre wäre es aber wichtig, dass wir ein System schaffen, was gut erreichbar ist und was vor allen Dingen einfach in der Anwendung ist. Das heißt, ich habe einen Anbieter und jetzt muss man sagen, ich mag den Plug-in-Hybrid wirklich sehr und ich fahre fast nur elektrisch damit. Aber ich habe, glaube ich, jetzt schon 7 oder 8 verschiedene Anbieter von E-Ladesäulen auf dem Handy. Und ich denke, Leute, das ist so deutsch. Warum kriegen wir nicht so ein einfaches, gutes System hin? Ich sage, okay, man kann mit einer Karte überall hin und bezahlen. Das ist doch Quatsch.
Wo wir schon mal bei Elektromobilität, Klimaschutz, Nachhaltigkeit sind, was habt ihr denn für Pläne, um ja, zum Beispiel Emissionen in Solingen zu reduzieren?
Auch da, wir kommen ja von der Situation, dass wir sehr viel Marketing in diesem Bereich gemacht haben, aber wenig Umsetzung. De facto kann mir bis heute keiner beantworten, wie viel CO2-Tonnen wir eingespart haben. Und auch hier würde ich gerne zukünftig in zwei Bereiche differenzieren. Das eine ist wirklich Klimaschutz. Das bedeutet, wir machen nur Dinge und investieren nur in Klimaschutzmaßnahmen, die wirklich einen Mehrwert bringen, das heißt CO2 einsparen. Beispiel, bei jedem Neubau, den wir erstatt errichten, und das sind gar nicht so wenige, wenn ich die Schulen mit einberechne, möchte ich eine Versorgung mit Fernwärme oder Wärmepumpe, ich möchte ein entsprechendes Solardach, ja, das müssen wir pflegen, damit es nicht so wie ist wie ein Erdkraft, wo es dann auf einmal abbrennt und die Schule ist weg.
Wobei man grundsätzlich kein erhöhtes Brandrisiko hat, wenn die Anlagen in Ordnung sind, genau, gepflegt werden und alles.
Ich möchte im Endeffekt, dass die städtischen Gebäude selbstversorgend agieren und dadurch auch am Ende CO2-neutral. Übrigens auch etwas, was uns bei den Kosten im Haushalt deutlich entgegenkommt. Ja? Das heißt ein Beispiel. Ja. So. Was wir im Moment komplett unterschätzen, ist das Thema Klimaresilienz. Denn wir haben die Situation, und ich nehme Ulix jetzt mal als Beispiel. Wir haben ja keine Anhöhe, ein komplettes Flachland, das heißt, hier staut sich Hitze. Und es wird wärmer werden, ob wir das wollen oder nicht. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Wir können von mir aus alle 850 Millionen Euro, die wir im Haushalt haben, nur noch für Klimaschutz ausgeben. Das bringt auf den globalen Klimaschutz betrachtet nichts. Gar nichts. Wenn ich das, also so viele Nachkommastellen brauche ich gar nicht definieren. Solange Nationen wie China oder die USA da nicht vorangehen, wird das schwierig. Das heißt nicht, dass wir deswegen keinen Klimaschutz machen, das habe ich ja gerade auch erläutert. Wir müssen das, was wirklich CO2 einspart, machen. Aber ich bin nicht mehr bereit, für Marketinggeld auszugeben.
Also quasi, du willst auch Klimaanpassung investieren, genau. Stichwort Begrünung, Stichwort Trinkwasser,
Entsiedlung. Und da sind wir, Begrünung ist eines meiner Lieblingsbeispiele. Wir haben hier in Odix ganze Straßenzüge, da steht nicht ein Baum. Ja, dann haben wir welche, den Hermann-Löns-Weg, die sind sehr begrünt. Und dann haben wir andere auf meiner eigenen Straße nicht ein Baum. Da staut sich Hitze. Und ich will dahin kommen, dass wir anstatt, weiß ich nicht, 1 Million Euro Personalkosten für den Stab Klima Nachhaltigkeit zu haben, der dann den 7. Wir sind die tolle nachhaltige Kommune Award kriegt, weil wir die GEPA-Schokolade bei den Meetings haben, bei aller Liebe. Aber das hat nichts mit Klimaschutz zu tun. Das ist, mag gut sein fürs Gewissen. Aber das senkt die Temperatur in einer Innenstadt nicht um 0,1 Grad. Und da müssen wir halt hinkommen, dass wir begrünen, dass wir auch klar machen, wie wichtig Grün ist und wie viel Mehrwert das hat. Und im Übrigen ist das auch Aufenthaltsqualität.
Sicherlich.
Ja, also Deswegen zwei Sachen. Erstens Klimaschutz, da aber bitte fokussieren auf Maßnahmen, die auch wirken. Zweitens Klimaresilienz und auch da bitte auf Maßnahmen, die A wirken und B am besten auch die Aufenthaltsqualität verbessern.
Wo wir jetzt schon bei Hitzeschutz waren, lass uns doch noch eben über Gesundheit sprechen. Mhm. In eurem Wahlprogramm steht, dass ihr attraktive Rahmenbedingungen schaffen wollt für Haus- und Fachärzte, die auch aktiv irgendwie anwerben wollt, überzeugen wollt, dass sie sich eben hier in Solingen niederlassen, dass sie halt in Solingen agieren. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie macht man das?
Auch da vielleicht einfach zur Erklärung von der Ausgangslage. Wir haben im Moment die Situation, dass wir nur noch eine Abdeckung von knapp 80% der Bevölkerung durch Hausärztinnen und Hausärzte haben. Tendenz deutlich sinkend, weil auch da haben wir ein demografisches Problem. Wir haben in Solingen eine nicht unerhebliche Masse an Arztpraxen, die in den kommenden Jahren aufgrund von Ruhestand schließen wird. So. Dazu kommt, dass die Lukas-Klinik nicht mehr da ist. Und wir werden am Klinikum den Campus so erweitern müssen, dass wir dort auch mit eigenen Leistungen, einem eigenen medizinischen Versorgungszentrum, sowohl für allgemeinmedizinische Versorgung, aber auch für Bereiche wie Kardiologie, Gastroenterologie, einfach ansprechbar sind. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2, man kann mal darüber nachdenken, dass wir Ärztinnen und Ärzten, die sagen, okay, ich kann mir vorstellen, mich in Solingen niederzulassen, auch klar subventionieren. Dass wir klar machen, okay, hier gibt es wunderbare Häuschen, die wir vielleicht mal freihalten oder wo wir auch durchaus wirklich mal eine klassische Subvention für die Praxisübernahme zahlen und da investieren. Aber wir brauchen die Leute, wir brauchen die Menschen. Und wir sind eine immer älter werdende Bevölkerung. Das wird mehr. Also auch in der medizinischen Versorgung. Und insofern sehe ich den Bereich Medizin, aber als auch Pflege, für einen ganz wichtigen auch Standortfaktor, den wir haben. Und auch hier, ich habe auch die Kardiologie im Klinikum nicht umsonst angesprochen. Wir haben in Solingen ich glaube jetzt sind es gerade wieder zwei, niedergelassene Kardiologen. Für eine Großstadt mit 165.000 Einwohnern. Das ist nichts. Das ist nichts. So, und insofern, auch hier, ja, ein Stück weit tatsächlich städtisch über ein MVZ am Solinger Klinikum. Ein Stück weit aber auch über ganz gezielte Subventions- und Anwerbungsmaßnahmen für Ärztinnen und Ärzte zu sagen, komm bitte hier. Und das fängt schon damit an mit, du hast eine junge Familie, du kriegst einen sicheren Kita-Platz. Einen sicheren OGS-Platz. Ja, also es sind wirklich diese weichen Faktoren, wo wir klar machen müssen, du kommst zu uns und dafür sorgen wir als Stadt dafür, Thema Rahmenbedingungen, du musst dich mit dem ganzen Kram, was so ein Umzug und Familienleben beinhaltet, nicht beschäftigen. Wir kümmern uns darum.
Ja, wir müssen jetzt noch die beiden wichtigen Themen Wirtschaft und Bildung durchbekommen. Zum einen, Wirtschaft ist ja aktuell national wie international angespannte Lage, schwieriges Thema. Die CDU hat sich so, meine Wahrnehmung, das Thema Wirtschaft so ganz oben auf die Flagge geschrieben. Was plant ihr da für Solingen?
Naja, das haben wir uns auch deswegen auf die Fahne geschrieben. Zum einen, weil ich selbst Ökonom bin und B, weil ich glaube, dass hier wirklich der Hund begraben liegt, wenn man so ein bisschen flapsig auszudrücken. Wir sind eine alte Blaumannstadt und ich habe eben schon gesagt, unsere Arbeitslosenquote steigt, auch im Vergleich zum NRW-Schnitt. Das heißt, wir werden dafür sorgen müssen, dass die Unternehmen, die hier sind und produzieren, beste Rahmenbedingungen vorfinden und dass wir die hier auch halten. So, das ist Punkt 1. Punkt 2, wir werden uns diversifizieren müssen. Und auch da bin ich bei ganz gezielter Anwerbung und der Schaffung von Rahmenbedingungen. Beispiel, wir haben im Moment ein Gewerbesteueraufkommen, was sich zu knapp 66% aus gewerblichen Steuern zusammensetzt. Das ist in anderen Städten anders, da sind die Dienstleistungen eher höher. Und ich habe schon das Ziel, dass wir alleine schon, um die Volatilität im Haushalt zu vermeiden und besser auf Wirtschaftskrisen vorbereitet zu sein, hier zumindest eine 50-50 Auslagerung haben. So, dazu haben wir hatten eine sehr starke Automobilindustrie, die natürlich durch den globalen Wettbewerb unter Druck gerät. Ja, so, und da kann man sich schon mal die Frage stellen, naja, wir haben gerade 500 Milliarden Euro Investitionsvolumen für die Bundeswehr beschlossen durch die Bundesregierung. Es wäre doch schön, wenn wir hier mit der Industrie und den Maschinen, die wir haben, vielleicht Zulieferer werden für die Bundeswehr oder für Unternehmen wie Rheinmetall, die ich nicht verteufel, weil solange, das sage ich ganz klar, solange hier Dinge produziert werden, die an die NATO-Staaten gehen oder an die Bundesrepublik Deutschland selbst, dann stehe ich dazu. Und das werden sowieso andere Städte machen. Und da fände ich es schon ganz gut, wenn das Bergische dabei ist. So. Dann Reform der Wirtschaftsförderung, das ist nichts Neues, die ist natürlich auch durch den Schleuser-Skandal extrem beschädigt und muss grundlegend reformiert werden. Aber auch da gilt, jedes Unternehmen in dieser Stadt braucht einen klaren Ansprechpartner. Die müssen eine Nummer wählen und sagen, ich habe ein Problem mit einer Genehmigung, mit einer Gewerbesache, mit einer Bausache, mit einer Steuersache, was auch immer. Und diese Person kümmert sich. Also klassischer Relationship-Ansatz, wie der in der Wirtschaft ja schon seit 20 Jahren funktioniert. Gilt übrigens nicht nur für den Bereich Wirtschaft, gilt auch für den Bereich Senioren, gilt für den Bereich Sport, gilt für den Bereich Vereine und Verbände. Ich möchte, dass wir für diese Anliegen klare zentrale Ansprechnummern haben und die kümmern sich darum. Es kann nicht die Aufgabe der Bürgerin oder des Bürgers sein, sich mit 10 verschiedenen Ämtern auseinanderzusetzen. Ja, diese Dienstleistung, die müssen wir erbringen. Im Übrigen ist es auch effizienter. Ja, und insofern, wie gesagt, beim Thema Wirtschaft, ja, Gewerbeflächen bleibe ich auch bei, dass wir 2 bis 3 neue Gewerbeflächen brauchen. Unabhängig davon, dass wir natürlich Brachflächen auch restaurieren müssen, das ist so, und wiederherstellen. Aber erstens, da haben wir nur bedingt Zugriff drauf, weil oft sind die in privater Hand. Und zweitens sind diese alten Flächen einfach nicht mehr dementsprechend, was Unternehmen heutzutage bei Neubauten an Rahmenbedingungen brauchen. Da ist dann ein Neubau einfach effizienter und auch meistens verkehrstechnisch besser gelegen, als ich sag jetzt mal, eine alte Gießerei umzubauen. So, und insofern, ja, Gewerbeflächen, Umbau der Industrie hin zu neuen Branchen. Drittens, eine anderen Branchenmix und den auch konkret bewerben. Da muss man sich vorher darauf einigen, welches Cluster will ich denn hier haben. Aber wenn ich mal ans Hansa-Quartier denke, wäre, ich finde mal den Bereich IT und Forschung nicht so schlecht. Und das vierte ist Umbau der Wirtschaftsförderung.
Ein weiteres Problem ist ja, Fachkräftemangel ist ja kein Geheimnis. Lösungsansatz könnte hier sein, eine bessere Bildung, auch bessere Kita-Betreuung, damit halt eben auch Fachkräfte, die an sich vorhanden sind, sich jetzt aber keine Zeit haben, weil Kita-Versorgung eben nicht flächendeckend ist und da Probleme gibt. Das können Lösungsansätze sein. Wie siehst du das und wie könnte man das umsetzen? Jetzt, wir haben jetzt keine mega Zeit mehr, das Thema Bildung ist ein wichtiges, großes Thema im Detail zu diskutieren, aber vielleicht mal so auf den Punkt gebracht, wie wollt ihr Kita-Versorgung verbessern und was wollt ihr im Bereich Bildung machen?
Ich würde noch mehr Fokus auf den Bereich offener Ganztag legen. Bei der Kita-Versorgung sind wir zumindest auf dem richtigen Weg, was auch mit Demografie zu tun hat. Allerdings, und den Kritikpunkt, den möchte ich mir schon erlauben, wir machen zu viel städtisch. Ja, während die insbesondere die kirchlichen Träger die Wohlfahrtsverbände wegbrechen und wir eher das Problem haben, dass wir zwar 2 neue Kitas bauen, das bringt uns aber relativ wenig, wenn 2 alte Kitas schließen. Also insofern, da werden wir nochmal über die Subsidiarität reden müssen. Beim Thema offener Ganztag, da sehe ich ein ganz massives Problem. Den Ausbau, den müssen wir beschleunigen. Wir haben im Moment knapp 500 Kids ohne OGS-Platz. Zwei Lösungsansätze. Der erste ist, ich möchte in die sogenannten Flexiplätze rein. Das heißt, im Moment haben wir die Situation, entweder ich habe als Elternteil einen OGS-Platz zu 100% oder ich 0%. Das heißt, ich nehme ihn oder ich nehme ihn nicht. Wir haben aber genug Eltern, die in Teilzeit arbeiten und sagen, naja, ich bräuchte ihn vielleicht nur für 2 Tage oder für 3. Mhm. Und dort so eine Art, ich sage jetzt mal, Familienpaarungen zu organisieren und zu sagen, okay, ein Platz wird geteilt. Ja, alleine das würde schon eine Entlastung im System von, ich weiß es nicht, ich schätze mal 150 von den 500 fehlenden Plätzen schaffen. So, der Rest ist natürlich über Ausbau, klar. Dann Gebäudeinfrastruktur. Wir haben das schon investiert, das waren auch gemeinsame Beschlüsse der Politik, die halte ich auch für richtig. Falsch halte ich das Volumen, was ins Vogelsang fließt, mit 250 Millionen Euro, gestartet waren wir aber 105 und wir gleichzeitig dadurch klar machen, andere Schulen werden weiter verrotten. Das halte ich für inakzeptabel. Ich glaube schon, dass wir da nochmal drüber reden müssen. Naja, vielleicht kriegt man so einen Bau auch für 210 oder 220 Millionen hin. Und die 30 Millionen, die eingespart werden, die stecken wir vielleicht mal, weiß ich nicht, in die Aber-Schweizer Schule oder in die Grundschule Südstraße. Ne, jetzt mal als Beispiel die beiden Schulen, auf denen ich war.
Ja.
Die eben auch vor sich her verrotten. Und ja, und nicht zu unterschätzen in dem Bereich ist das Thema Digitalisierung, das heißt einheitliches digitales pädagogisches Konzept auch abgestimmt zwischen den Schulen, halte ich für extrem wichtig. Wir müssen dahin kommen, wollen wir eine flächendeckende iPad-Versorgung oder wollen wir iPad-Koffer oder wollen wir weniger digital, also wo wollen wir eigentlich hin? Aber das muss natürlich in Zusammenarbeit mit den Pädagoginnen und Pädagogen aus den Schulen passieren.
Mhm. Wir kommen so langsam zum Ende. Einen Punkt möchte ich aber zumindest noch kurz ansprechen. In der Folge mit Josef Neumann hat er unter anderem dir und auch der CDU vorgeworfen, dass ihr der Umgang mit Tim Kurzbach und auch die persönlichen Angriffe von Seiten der CDU einen schweren Schaden an der politischen Kultur und dem Miteinander angerichtet haben und dass er unter anderem deshalb auch eben verhindern will, dass ihr in Stadtrat und Rathaus kommt. Ich will jetzt nicht die ganz Akte Tim Kurzbach wieder aufarbeiten. Ich wollte nur zumindest einmal die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren.
Das kann ich kurz machen. Die Aktenlage ist sehr eindeutig. Es laufen weitere Disziplinarverfahren, es laufen strafrechtliche Verfahren und ich werde alles, wirklich alles dafür tun, egal ob als Oberbürgermeister oder zukünftig weiter als Stadtrat, um Amtsmissbrauch, mutmaßliche Korruption oder alles, was den Anschein hat, das Gebilde dieses Staates oder dieser Stadt zu gefährden, zu bekämpfen. Auch wenn ich dafür Kritik kriege. Punkt.
Ein weiterer Kritikpunkt ist, der sowohl von Jan Höttges als auch von Martin Bender kam, dass die etablierten Parteien in Solingen, das ging jetzt an die SPD und an die Grünen, aber eben auch an die CDU, intransparent agieren und Bürgerinnen und Bürger überhaupt nicht so ganz nachvollziehen können, was die Politik überhaupt so treibt. Das ist jetzt, was ich von den beiden zum Beispiel häufig gehört habe. Da gab es auch als Reaktion auf die Folgen von mehreren Leuten aus der Politik Gegenwind. Wie siehst du das denn?
Ja, ist natürlich ein Wording. Jeder kämpft dafür, irgendwo etwas zu haben, um sich vielleicht vom Wettbewerb zu unterscheiden. Ich kann nur für unsere Fraktion reden. Wir machen alles sehr transparent. Wir veröffentlichen, wir sind im Social Media sehr transparent. Und vieles kann man ja auch nachlesen. Also insofern, ja, ich verstehe den Punkt und gönne den meinen Mitbewerbern auch, aber manchmal wird man dann auch, spätestens wenn man in Amt und Würden ist, sehr schnell merken, dass manche Dinge einfach auch nicht öffentlich sind. Da hat es was mit Datenschutz zu tun, das hat es mit Personenrechten zu tun. Und insofern sehe ich das bei uns als CDU nicht.
Mhm. Kommen wir so ein bisschen zum Abschluss, jetzt noch drei schnelle Fragen. Mhm. Welche Erfahrungen in deinem Leben, welche Kompetenzen, Charakterzüge, was auch immer, machen dich zu einem geeigneten Oberbürgermeister?
Die fachliche Expertise. Ich habe Ökonomie studiert, ich war lange in fachlich führender Position und dann auch in leitender Funktion in der Wirtschaft tätig, bei einer Bank und bei einem sehr schnell wachsenden jungen Unternehmen. Ich habe eine Fraktion geführt, bin seit 12 Jahren Mitglied des Solinger Stadtrates. Ich kenne die Verwaltung, ich kenne diese Stadt, ich kenne die Prozesse. Und der nächste Oberbürgermeister muss sich eins bewusst sein, und das sollte auch, das gilt für die Mitbewerber genauso wie für mich. Wir müssen richtig schnell ans Arbeiten kommen und richtig leisten. Und da gibt es auch kein Vertun. Und da bin ich bereit zu, ich habe die Kraft dafür und ich habe auch die Zeit dafür, weil ich nehme mir vor, dieses Amt, sofern der Bürger will, 10 bis 15 Jahre zu bekleiden. Und wirklich eine Dekade des Aufbruchs hier zu begründen.
Was wäre die eine Sache, die du sofort in Solingen ändern würdest?
Ich möchte die Planungen für die Innenstadt angehen. Da haben wir richtig Zeitdruck.
Gut, da haben wir eben schon drüber gesprochen, was du da für Konzepte hast. Wo siehst du Solingen in 10 Jahren?
Aufsteigend. Im Moment sind wir ja sehr zurückfallen in den Statistiken. Ich sehe einen Standort, der ein funktionierendes Ehrenamt hat, um das wir uns auch kümmern als Stadtverwaltung. Ich sehe einen Ort, der wieder eine Innenstadt hat, die belebt ist, wo sich Menschen wohlfühlen, sicher fühlen. Ich sehe eine moderne Verwaltung, die den Bürgern dient und einen Wirtschaftsstandort, der beste Rahmenbedingungen schafft, sowohl für die Unternehmen, aber auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sei es in einer guten Gesundheitsversorgung oder auch Familienversorgung, Schulversorgung. Und das ist der Anspruch, den ich habe.
Danke, Daniel Flemm, für deine Zeit und auch danke für dein demokratisches Engagement.
Sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, meldet euch gerne via Social Media. Auf Instagram und TikTok findet ihr weiteren Content sowie auch die Möglichkeit, Fragen an zukünftige Gäste zu stellen. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch um 20 Uhr. Bis dahin und bleibt nett zueinander.